Einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche jetzt mit Susanne Gellert von der Bürgerinitiative Keiner A49. Hallo erstmal.
Schönen guten Tag.
Ich habe ja nun schon mit mehreren Menschen gesprochen, aus der Waldbesetzung, mit parlamentarischen BeobachterInnen, mit einem Journalisten, der eigentlich teilweise an der Arbeit gehindert wurde. Eine dritte Person ist vorige Woche aus einem Tripod gefallen worden. Und die Räumung war gestern mal kurz unterbrochen, weil Ende Gelände massiv im Wald war und auch Menschen, die schon etwas älter sind. Wie sieht es gerade bei dort im Wald, im Dannröder Wald aus? Ich habe ein paar Fotos gesehen, ein Trauerspiel.
Es geht im Grunde genauso weiter wie vor dem gestrigen Totensonntag. Das war übrigens der Grund, weshalb die Rodung ausgesetzt worden ist, der sogenannte Ewigkeitssonntag. Ist für uns Christen ein sehr wichtiger Feiertag und die Pröpste der umliegenden Gemeinden haben um Rodungsstopp ersucht. Der Rodungsstopp hat als solcher auch stattgefunden, nicht aber die Arbeiten, die keine Rodungsmaschinen machen. Die sind unausgesetzt weitergegangen, das heißt, sie starten morgens, sobald die Sonne einigermaßen ihre Nase über den Horizont erhebt und sie setzen sie mit Flutlicht nachts bis teilweise Mitternacht fort. 7 Tage die Woche, seit mittlerweile insgesamt 52 Tagen unausgesetzt.
Sie kennen den Wald ja von Kindesbeinen auf, haben Sie mir im Vorfeld gesagt. Was war das für ein Wald, der jetzt dort zerstört wird? Also ich habe da Bilder gesehen von 300 Jahre alten Buchen.
Ja, das ist korrekt. Dieser Wald ist insofern ein ganz besonderer Wald, nicht nur, weil ich eben als Tochter des Försters darin mehr oder weniger groß geworden bin und Ostern mein Moos fürs Osternestchen gesucht habe und im Herbst Pilze gefunden habe, sondern weil dieser Wald auf eine ganz besondere Art und Weise bewirtschaftet wurde. Es ist ein Privatwald, das heißt, er gehört nicht dem Land Hessenforst, sondern es gehörte einer adligen Familie, die relativ viel Wald besitzt über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und diese Familie hat schon früh ein glückliches Händchen bei dem Einstellen ihrer Mitarbeiter bewiesen und hatte Leiter ihres Forstamtes und Mitarbeiter, die eine naturgemäße Forstwirtschaft schon seit 100 Jahren betrieben haben. Das heißt, wenn Holz gefällt wurde, wurde das punktuell entnommen und auch nur so viel, wie man braucht, damit das Geschäft trägt. Und es wurden niemals Flächen großflächig gerodet, sondern wie gesagt punktuelle Baumentnahme. Und eine selbstständige Verjüngung, das heißt, die Bäume streuen im Herbst ihre Früchte in den Boden, die keimen und dann hat man eigentlich nur den kleinen Keimlingen beim Wachsen geholfen, indem man beispielsweise Brombeerhecken mit der Sense, also alles manuell, weggenommen hat, damit Licht und Luft an die Keimlinge kommen. Und so konnte der Wald aus sich selbst heraus sich permanent wieder erneuern. Und dass es solche alten Bäume gibt, hat gute Gründe, weil die eben halt sozusagen aufgrund ihrer Größe tiefwurzelnde Bäume wie Eichen und Buchen sind das Fundament jedes Waldes. Und da war man ganz besonders sensibel, was das Fällen angegangen ist.
Und diesen Wald opfert man jetzt einer Autobahn, die aus den 70er Jahren ist, also die Planung zumindest. Und hat man die Familie dann enteignet, weil es ja Privatwald ist? Oder wie ist das eigentlich vonstatten gegangen?
Nein, aber die Familie ist nicht enteignet worden, aber mal gerade ebenso. Also die Familie hat sehr wohl Klagen gegen die Trassenführung, die übrigens nur Variante Nummer 6 oder 7 von diversen Trassenplanungen, theoretischen Trassenplanungen ist. Und das ist die schlechteste, weil die naturzerstörerischste. Es gab viele andere Varianten, die alle aus verschiedensten Gründen verworfen wurden. Und übrig geblieben oder relativ spät übrig geblieben ist dann diese Trasse, die man jetzt verfolgt. Und die Familie wäre enteignet worden, wenn sie nicht auf Anraten ihres Rechtsanwalts, das weiß ich von einem der Freiherren, das Verkaufsangebot angenommen hätte. Ansonsten wären sie enteignet worden, wie einige Landwirte, die eben halt Ackerland, gutes Ackerland, wir haben hier sehr, sehr gute Ackerböden, haben hergeben müssen, die sind zwangsenteignet worden.
Können Sie was zu den fehlerhaften Wassergutachten sagen, was ich zwar schon mal hier angesprochen habe, wo ich aber nicht so richtig durchsehe, weil ich dort nicht aus der Region bin?
Da bin ich ehrlich gesagt nur begrenzt sprechfähig. Ich weiß nur, dass das Datenmaterial, auf dem dieses Wassergutachten fußt, ein überholtes Datenvolumen ist. Es gibt mittlerweile sehr viel tiefgreifendere Informationen dazu. Dieser Wald grenzt an ein Brunnengebiet, die sich wie Perlen an der Schnur an einem kleinen Flüsschen, das heißt Glehen, aufreihen. Diese Brunnen versorgen nicht nur den hiesigen Raum und die Menschen mit Trinkwasser, sondern auch das Rhein-Main-Gebiet. Also ca. 500.000 Menschen partizipieren von diesem Trinkwasser. Blöderweise liegen diese Brunnen aber auch im Einzugsgebiet ehemaliger Munitionsfabriken aus dem Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man Grundstoffe, die man gebraucht hat zur Munitionsherstellung, im Boden verklappt. In diesem Fall TNT. Das liegt sehr nah dran an den wasserführenden Schichten des Bodens bzw. an den Grundwasserblasen. Und die Befürchtung, dass wenn jetzt die 300 oder 400 Meter lange Brücke dieses Flüsschental überspannt, mit ganz, ganz langen und großen, sehr schweren Pfeilern in die Erde getrieben, die werden bis zu 10 Meter tief in den Boden getrieben, diese Pfeiler, könnte es passieren, dass diese TNT-Vorräte, will ich nicht sagen, diese TNT-Spuren angekratzt werden und ins Grundwasser einsickern. Was das macht, da braucht man wenig Fantasie.
Da braucht man sehr wenig Fantasie, das finde ich auch. Wie sieht es zurzeit aktuell im Dannröder Wald aus? Waren Sie heute im Wald unterwegs? Können Sie was dazu sagen?
Ich war heute nicht im Wald unterwegs, weil ich berufstätig bin, aber ich verfolge das natürlich auf Twitter bzw. in den Chatgruppen, in denen ich Mitglied bin. Es ist nach wie vor geräumt worden. Es wird eine immense Geschwindigkeit an den Tag gelegt, vor allen Dingen von Seiten der Ordnungsbehörden, der Polizei, die ja die Aktivisten aus den Bäumen pflückt oder schüttelt mit unsäglichen Methoden. Man scheut dabei auch keine Gewalt. Man setzt beispielsweise Elektroschocker ein, um Menschen auf 25 Metern Höhe in Bäumen, die sich umarmt halten, voneinander zu trennen, damit man sie leichter runtertransportieren kann. Das nennt man in anderen Ländern Folter. Und genau das wird hier praktiziert. Und ich finde es unverantwortlich. Es sind mittlerweile drei Aktivisten abgestürzt von sogenannten Tripods oder auch Monopods, weil man die Sicherungsseile, die Aktivisten, die alle sehr jung, gesund und sportlich sind und genau wissen, was sie tun, verankert hatten. Diese Sicherungsseile hat die Polizei teilweise zerschnitten, teilweise zertreten oder so lange darauf rumgetrampelt, bis sie gerissen sind, was zur Folge hatte, dass drei AktivistInnen abgestürzt sind und im Krankenhaus liegen. Außerdem wurde eine kirchliche Beobachterin am Freitag, meine ich, wäre es gewesen, oder am Samstag von Polizisten, obwohl sie eine entsprechende Weste trug, zusammengeschlagen.
Fällt gerade nicht.
Nein, das ist erbärmlich.
Mir fällt nichts ein, das ist total menschenverachtend. Und wie können sich die Hörerinnen und Hörer über ihre BI informieren können? Und was brauchen sie so? Also welche Unterstützung möchten sie?
Wir brauchen vor allen Dingen Öffentlichkeit. Wir brauchen Menschen, die das, was sie erfahren, verbreiten. Und wenn sie es zuerst mal nur in ihrem eigenen Bekanntenkreis verbreiten und darüber sprechen. Das, worüber gesprochen wird, kann im Hintergrund nicht heimlich passieren. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir keine Aufmerksamkeit mehr durch Medien oder durch Institutionen wie Zeitungen, ein freies Radio wie Iris oder auch Fernsehsender bekommen. Wobei wir darauf angewiesen sind, dass gerade die unabhängigen Fernsehsender und Radios über uns berichten, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk doch ein bisschen, ich möchte es mal vorsichtig formulieren, häufig Hofberichterstattung betreibt. Das fängt schon damit an, dass man eben einen Beitrag wie gestern Abend in den Tagesthemen ankündigt mit Zoff im Dannenröder Wald. Das klingt so ein bisschen nach Kindergarten, als ob zwei Kinder sich um ihre Backförmchen streiten. Das ist es mitnichten. Denn die Bevölkerung hier in der Gegend, das sind drei relativ kleine Dörfer, die an diesen Dannenröder Wald angrenzen, das sind nicht mal 1000 Menschen, sind seit Wochen einer permanenten Polizeipräsenz ausgesetzt. Sie müssen sich vorstellen, in dem kleinen Dorf Dannenroth leben 170 Menschen. Es sind aber mitunter 1500 oder 2000 Polizisten am Tag vor Ort. Das ist Krieg in diesem kleinen Dorf. Und genauso empfinden das auch ganz viele Menschen. Selbst gestern am Ewigkeitssonntag beim Gottesdienst auf dem Friedhof hat der Polizeihubschrauber knatternd oben drüber gestanden, während der Pfarrer versucht hat, seine Predigt zu halten. Das ist despektierlich, das gehört sich nicht, das ist einfach unanständig.
Und die Internetpräsenz von der Bürgerinitiative Keine A49, können Sie denn noch nennen?
Die heißt genau so, Keine A49. Es gibt außerdem noch Wald statt Asphalt. Das Bündnis hat eine Plattform, dort kann man sich bestens informieren, was im Moment gerade passiert. Man kann auch, wenn man möchte, herausfinden, wie man die Aktivisten monetär unterstützen kann oder auch mit Sachspenden. Das sind manchmal ganz einfache Sachen. Was weiß ich, wenn jemand Zeit hat, 2-3 Zentner Kartoffeln vorbeizubringen bei der Küche für alle, genannt Küfer, dann freuen sich die Menschen dort drüber. Denn die jungen Leute riskieren gerade mit ihren Körpern und ihrer Gesundheit und ihrem Leben, sorgen sie dafür, dass dieser Widerstand nach wie vor präsent bleibt in den Köpfen der Menschen. Und das heißt aber auch für uns als Zivilisten, so nenne ich uns mal, dass wir Seite an Seite mit ihnen stehen und wir uns zumindest um ihre Gesundheit und ihre Ernährung und hin und wieder auch mal eine Dusche oder ein Zimmer zum Schlafen kümmern. Es wird kalt jetzt, die Nächte, wir erwarten Frost in den nächsten Tagen, dass die jungen Leute, die in den Zelten auf den Feldern kampieren, werden bitterlich frieren. Und die Baumhäuser werden immer weniger, weil die Polizisten räumen und die Baumhäuser zerstören. Mit einem großen Greifarm eines Baggers wird einfach reingehauen und dann splittert das Baumhaus in 1000 Teile und es bleibt nichts übrig. Die Polizei zerstört alle Bodenstrukturen, nimmt den jungen Leuten die Fahrräder weg, vernichtet die Lebensmittel, zerschneidet die Zeltbahnen und ich nenne sowas ja Diebstahl. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt durch irgendein Gesetz legitimiert ist. Wahrscheinlich dadurch, dass angeblich das Zelten im Wald illegal ist oder auf der Fläche illegal ist. Das legitimiert die wahrscheinlich. Aber moralisch einwandfrei ist was ganz anderes.
Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich würde Ihnen das Schlusswort geben, wenn Sie dem noch was hinzufügen möchten.
Ich möchte alle Ihre Hörer bitten, Sie sind weit weg von uns, das weiß ich. Dresden ist sehr weit weg vom Dannenröder Forst. Aber wenn man so möchte, ist der Dannenröder Forst eigentlich überall. Überall da, wo Verkehrsprojekte gegen den Widerstand, gegen die Vernunft und auch gegen die Veränderung, die der Klimawandel mit sich bringt, wieder alle Vernunft und Erkenntnis durchgeboxt werden, nur weil es ein paar kleine Industriekapitäne oder Lobbyisten gibt, die unsere Politiker unter Druck setzen und dazu nötigen, ihre Interessen wieder Vernunft und wieder demokratische Gepflogenheiten durchzuboxen. Ich möchte Sie bitten, uns nicht zu vergessen und auch auf sich selbst gut aufzupassen, dass Ihnen nicht passiert, was uns hier passiert.
Gut, da danke ich Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Jo, ich sprach mit Susanne Gelehrt von der Bürgerinitiative Keine A49. Weitere Informationen unter www.keineA49.de oder www.waldstadtasphalt.blogs.org.